Glück auf, meine Kumpel und Malocher. Herzlich willkommen hier bei eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Heutigen Themen, Hertha nochmal in der Kurzzusammenfassung. Dann wird die Trainerfrage hier aufgemacht. Gerrard, da gab es auch ein Angebot scheinbar oder eine Anfrage aus Belgien. Was ist eigentlich mit Ben Manga? Kommt er nicht? Dann gab es ein Finanzupdate. Rühl Hammers bei mitgeredet und auch mit dem neuen Bericht von 2023 zum Jahresbericht zu den Finanzen. Und dann schauen wir noch auf die Tabellensituation und den nächsten Gegner Karlsruhe uns an. Das Ganze jetzt hier vor der Länderspielpause. Und nicht vergessen, heute denke ich dran, lasst eine Bewertung da bei Spotify, da brauchen wir noch mal ein paar. Folgt gerne rein hier auf YouTube oder auf Podcast Player Spotify. Und dann begrüßen wir natürlich unseren S04-Experten Luca. Wie geht's dir?
Ja, Glück auf Cedric, Glück auf an euch. Mir geht's prinzipiell ganz gut, wenn man mal ein bisschen von dem absieht, was bei Schalke aktuell wieder alles los ist. Da werden wir ja gleich noch sehr tief ins Detail stürzen, vor allem beim Spiel gegen Hertha jetzt. Aber ansonsten ist alles super bei mir. Wie geht's dir?
Mir geht's auch ganz gut. Wie gesagt, bis auf das Ergebnis. Das Spiel war echt Katastrophe. Glücklicherweise an einem Sonntag. Ne? So war nicht das ganze Wochenende ruiniert, sondern erst der Sonntag oder nur noch der Sonntag. Sprechen heute einen Tag später als sonst drüber. Also ihr werdet es wahrscheinlich am Dienstag dann hören. Und ja, mit einer Nacht drüber schlafen, springen wir direkt ins Spiel rein. 5:2, mal wieder die schlechteste Defensive der Liga geworden nach den 5 Kisten. Wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, ich war ja, muss man vielleicht dazu sagen, ich war ja in Hannover bei zwei guten Freunden von mir und war da auch schon am Samstag im Stadion bei Hannover gegen Kaiserslautern, die ja auch ein Konkurrent von uns sind im Abstiegskampf. Und war davon auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, vorfrustriert, weil das Spiel sowohl von Lautern als auch von Hannover jetzt kein sonderlich gutes Spiel war. Also offensiv ging bei beiden nicht so viel. Hat mich auch ein bisschen schockiert, dass da bei Hannover vor allem so wenig ging. Aber was Stimmung angeht, war das Stadion echt wirklich krass. Also Lautern sowieso ja echt sehr, sehr gute Fans. Auch auswärts waren die wieder brutal. Und Hannover auch eine richtig fette Choreo da abgezündet. Also was das anging, war wirklich cool. Nur das Spiel war schon mal nicht so geil. Dann kommen wir mal zu Sonntag, wo wir dann bei unserem Verein...
Ich muss sagen, noch kurze Unterbrechung. Neben Lautern, die ja gepunktet haben, auch im Vorfeld Braunschweig mit dem Sieg.
Genau.
Und auch Rostock mit dem Sieg. Also wir hatten da... echt jetzt ein Spieltag, der komplett gegen uns gelaufen ist, aber erzähl ruhig weiter.
Ja, genau, hast völlig recht. Also sowohl Lautern hat er dann in dem Spiel, was ich dann auch im Stadion gesehen habe, zumindest einen Punkt mitgenommen und dann auch mein Hannover-Kumpel gesagt, dass die den 2 Punkte geklaut haben und eben nicht die einen Punkt gewonnen haben, sondern er das Gefühl hatte so, ja gut, das war eigentlich absehbar, dass sie gegen Lautern nicht gewinnen. Gut, aber kommen wir zum Sonntag, dann mit viel Druck sind wir alle schon auch aufs Spiel quasi zugegangen, weil wir wussten, okay, unsere Konkurrenz hat gepunktet, wir müssen nachziehen und dass das bei Schalke nicht gut geht, wissen wir glaube ich auch alle sehr gut, das ist meistens so, wenn die Konkurrenz punktet, sind wir nicht da und genau deswegen sind wir dann ins Spiel gegangen, haben in den ersten Minuten direkt mal das Gegentor bekommen. Wo auch wieder alles im Not war hinten bei uns, war ein bisschen unglücklich, wie der Ball da hin und her gesprungen ist, aber ja, also unsere Defensive wissen wir sowieso auch schon seit Spielen.
Es waren ein paar Sekunden, da war der Ball schon drin, ne?
Ja, wirklich, das Spiel ging los. Ich habe auch von Leuten gehört, die haben das Spiel eingeschaltet und es stand schon, wir lagen schon zurück. Also ja, unverständlich, wie das schon wieder so schnell passieren konnte, auch wenn es dann im Endeffekt ein bisschen unglücklich war, wie der Ball da Pfosten dann an Müller ran und dann geprallt. Unglücklich, aber das darf halt gar nicht erst dazu kommen und das ist das ganz große Problem. Terodde gleicht super aus, nur um es jetzt mal kurz ein bisschen abzuhandeln, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich hin will. Dann aber wieder direkt das Gegentor, dann auch wieder Terodde, aber mir war halt auch beim 2-2 von Terodde schon klar, das ist das, wo ich hin will. Ja gut, ist schön, dass wir das 2-2 machen, aber ein Sieg wird das hier trotzdem nicht, weil wir kassieren mindestens nochmal 2 Gegentore und werden halt selber nicht 2 Tore schießen, um überhaupt ein Unentschieden zu haben. Und genauso ist es auch gekommen. Wir haben natürlich nochmal 3 Gegentore gefressen, war völlig abzusehen, weil unsere Defensive wirklich katastrophal war. Und da werden wir dann auch gleich in den Talk einsteigen. Also ich kann nicht verstehen, dass du da nicht wenigstens spätestens nach der Halbzeit wechselst, wenn du schon nicht in der 40., 30. wechselst, dann wenigstens in der Halbzeit.
5 Minuten hätte man schon wechseln können.
Ja, wirklich. Und da
Aber
würde ich auch auf jeden Fall unternehmen. Ja.
eine Frage an dich, auch nochmal zum vor dem Spiel zu kommen, wo du die Ausstellung gesehen hast, mit einem Latzer auf der 6 und einem Matriciani auf rechts gegen den Rehse, der über die linke Seite kommt. Was ist da in dir vorgegangen?
Ich sage dir ganz ehrlich, es ist jetzt nicht die Aufstellung, wie ich sie aufgestellt hätte, aber es ist eine Aufstellung, die ich zumindest verstehen kann, dass du sie so spielen willst, weil es kommt ein Rehse, klar, Matriciani ist ein ziemlich unbeholfener Rechtsverteidiger teilweise für uns gewesen, aber er ist defensiv stärker, als es ein Van der Sloot ist. Brunner war nicht da, Soppi war nicht da. Den Gedankengang, ihn spielen zu lassen, kann ich irgendwo nachvollziehen, das kannst du auch versuchen. Latzer, ähnliche Sache, würde ich auch eigentlich nicht spielen lassen. Aber ich meine, Mangel an Alternativen. Kaminski hätte ich jetzt nicht lieber gesehen vor dem Spiel, bin ich auch ganz ehrlich. Aber du musst, wenn du nach 20 Minuten merkst, ach du Scheiße, wir sind hinten total anfällig und das sind die beiden Problempositionen, dann musst du die verdammt nochmal auswechseln. Und wenn du es schon als Trainer, keine Ahnung, deine Philosophie ist, du lässt jeden Spieler mindestens eine Halbzeit durchspielen, dann mach's wenigstens nach der Halbzeit. Aber selbst das ist nicht passiert und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und da muss ich wirklich sagen, also sowohl ich hier auch sitze und auch sage, offensiv hat er bestimmt auch positive Aspekte für uns. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Gerards nur Rückschritte für uns leistet, aber was ich nicht verstehen kann bei ihm, sind die Aufstellungen und die Auswechslungen. Und das ist mein allergrößtes Problem mit ihm, dass er das irgendwie nicht hinkriegt. Ja, also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, dass du einen Latzer 60 Minuten, 65 Minuten spielen lässt und der dann nur rausgeht, weil er sich, also weil er angeschlagen ist, sich verletzt hat und Matriciani 90 Minuten durchspielt, finde ich wahnsinnig, wirklich.
Ja, bei mir war es anders. Also ich habe die Aufstellung gesehen und wusste genau, wie das Spiel sein wird. Und dann nach 5 Minuten habe ich gesagt, okay, genauso wie ich mir das vorgestellt habe, wird es auch passieren. So, und das Traurige ist, wie du gesagt hast, dass der dann nichts macht. Der lässt das stur so zu Ende spielen. Normalerweise musst du schon sehr, sehr schnell reagieren. Musst nicht mal Spieler wechseln, aber das System verändern. Hier beim Legendentalk haben die das gut gesagt. Vielleicht mal den Mörkin auf die Seite packen und den Matriciani auf die andere Seite. Weil ganz ehrlich, der Rehse, der hat den Matriciani schon letztes Mal total ausgetanzt. So. Der war ja sein Gegenspieler, das hat ja null funktioniert. Dass man dann wieder auf die Idee kommt, wieder den gegen den zu spielen. Matriciani, der ist gerade in einer sehr, sehr schlechten Form. So. Immer wenn wir einen Rechtsverteidiger hatten, der nicht Sopi war, jetzt seit der Rückrunde, war es immer schlecht und jeder Angriff ging über unsere rechte Seite so. Ja, egal ob Brunner oder Matriciani. Und dass man da keine Idee hat, das irgendwie zu verändern, wenn jetzt ein Sopi ausfällt. Und das wusste man vor dem Spiel. Man wusste, Seguin fällt aus. Der war ja gelb gesperrt, das war schon die ganze Zeit klar. Und man wusste auch relativ früh, dass Sopi ausfällt. Bei Brunner wusste man nicht, dass der ausfällt. Das war ja kurz vorm Spiel. Aber dass du da keinen Plan B hast, keinen Plan C hast und dann, wie gesagt, Matriciani da 90 Minuten spielen lassen musst, ich begreif's nicht. Ich begreif's. Vor allen Dingen, selbst wenn du den denkst, das geht irgendwie gut mit einem Matriciani oder das ist dein bester Spieler, spätestens wenn du dir dann anguckst, wie oft der frisch gemacht wird, Angriff für Angriff für Angriff über die rechte Seite, dann musst du doch reagieren. So, wofür haben wir einen Trainer? Damit er sich anguckt, wie wir verlieren. So, es war nur im Laufe der Zeit, bis das nächste Gegentor kommt. Seit der ersten Minute. So, wir haben da 2 Minuten, ist schon zum ersten Mal passiert und das haben wir 5 Mal gesehen. Ich glaube, ein Tor ist über die rechte Seite passiert, der war aber auch irgendwie ein Seitenwechsel von Herthas linke Seite nach rechts, unsere rechte Seite. Also wir waren immer über Matriciani involviert gewesen und auch bis zur Auswechslung war auch immer Latzer mit dabei. Das geht bei mir nicht rein und ja, wir kommen später noch auf den Trainer. Sprechen mal weiter, wie das Spiel dann gelaufen ist. Genau, Terodde, Doppelpack, wir kommen dann nochmal zurück. Dann kurz vor der Halbzeit, Hertha mit dem 3 zu 2. Das war dann, glaube ich, über die rechte Seite mit dem Winkler.
Ja.
Und genau, dann hatten wir nochmal so ein bisschen was probiert, hatten hier und da auch so kleinere Angriffe gehabt. Vor dem 3-2 hatte auch Terodde nochmal eine Chance gehabt, selber aufs 3-2
Mit
zu
dem
kommen, wo
linken
der da
Fuß war das,
diesen.
glaube ich, wo er den Volley genommen hat, ne?
Genau, und später hatte Terodde auch nochmal eine Chance, die der Drexler dem aufgelegt hat, wo der auch noch treffen konnte. Und das war wirklich eine hundertprozentige. Der
Ja.
Volley-Schuss mit links, das war schwierig, da, dass der da den Ball nicht so 100% so getroffen hat, dass der gefährlich wird. Das ist klar, dass das nicht immer klappt, aber. Den hätte der vielleicht schon gefährlicher bringen können. Ja, aber dann haben wir dann noch zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit geschluckt. Sehr, sehr viele Bälle, die auch der Müller noch gehalten hat. Aber auch diesmal auch der Müller dann mit einem Tor, wo der dann vorbeigeflogen ist und wo der dann auch jetzt mal ein Spiel dabei hatte, wo ja, der auch mal Fehler hatte. Der war ja sonst immer unser Spieler, der irgendwo sicher war. Abschließend kann man vielleicht sagen, bis auf der Rolle und vielleicht mit Abstrichen Karaman von der gesamten Mannschaft echt eine Leistung im Fünfer- bis Sechser-Bereich, oder?
Ja, also erstmal nochmal kurz zu Müller. Also ich bin da auch voll bei dir. Also das war überhaupt nicht sein Spiel. Also er hatte trotz allem, hatte er so zwei Dinger dabei, wo man auch wieder sagen kann, die muss er eigentlich nicht halten. Die hätten auch reingehen können, also wo er wirklich stark gehalten hat. Aber das hat er sich halt in dem Spiel wirklich dadurch kaputt gemacht, dass er bei einigen Toren wirklich sehr unglücklich aussah, wo man das deutlich besser hätte machen können. Egal, ob der jetzt reingeht oder nicht, hat er teilweise einfach so gewirkt, als ob da nicht so das komplette Selbstvertrauen in dem Spiel bei ihm auch da war, was normalerweise eigentlich so seine Hauptstärke war, dass er sich darüber bewusst ist, was er kann und was er nicht kann. Und mir hat er auch an dem, bei dem 3-2 zum Beispiel völlig die Energie gefehlt, als er rausgegangen ist. Also er ist ja so kurz vorher, bevor dann der Schuss kam, ist er dann doch noch rausgekommen und da halt wirklich so, ja, so alibimäßig sich dahingestellt, wurde umtanzt und dann war es halt das Tor. Auch genauso bei den Schüssen. Hier und da hätte er auf jeden Fall einiges besser machen können im Spiel, da bin ich voll bei dir. Ich bin trotzdem nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sage, wir diskutieren wieder über Torhüter, auf keinen Fall.
Nee, auf keinen Fall.
Jeder Spieler kann mal einen schlechten Tag haben und Müller ist derjenige, der in der Saison am wenigsten von diesen schlechten Tagen hatte. Und
Ja.
genau, da gibt es auf jeden Fall für mich persönlich gar nichts weiter zu sagen bei Müller, außer halt, dass es wirklich nicht sein Tag war und es kann passieren. Wäre bei mir aber auf jeden Fall auch im Fünferbereich, bin ich voll bei dir. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Offensive. Terodde wirklich einen guten Tag endlich wieder gehabt, was mich auch persönlich für ihn erstmal freut. Und wo ich mir auch vorstellen kann, dass, wenn er jetzt mal wieder einen Doppelpack geschossen hat, im nächsten Spiel vielleicht wieder trifft, kann er sich vielleicht nochmal in so einen
Ja.
kleinen Lauf spielen, weil Terodde ist ein Laufstürmer. Das haben wir auch schon in der Aufstiegssaison gesehen. Da hat er dann in den ersten 10 Spielen, in jedem Spiel mindestens eine Torbeteiligung gehabt, meistens mehr. Hat dann irgendwie 3 Spiele oder so nichts gemacht und dann hat er sich wieder einen Lauf gespielt. Das ist halt Terodde's Ding in der zweiten Liga, dass er immer, wenn er dann wirklich da ist, dann macht er es auch über Spiele hinweg und ich hoffe, dass das jetzt wirklich nochmal kommt. Das wäre sehr wichtig für die restliche Saison. Und genau wie du gerade gesagt hast, ich fand Karaman war auch in anderen Anführungsstrichen auch noch ein ganz guter Spieler. Hat auch jetzt nicht alles super gemacht, aber war zumindest im Kreativposten, der war überall auf dem Platz zu finden, hat mal hier einen Ball verteilt, hat sich immer angeboten, hat gute Akzente im Spiel gehabt, war nicht unsichtbar. Es gab auch schon Spiele, wo er unsichtbar war. Aber das war keins davon und da habe ich dann auch überhaupt nicht verstanden, wie es sein konnte, dass Karaman dann, glaube ich, schon in der 55. oder so ausgewechselt wurde. War auch für mich wieder völlig unverständlich, dass ausgerechnet Karaman runtergegangen ist. Aber da sind wir eh gleich an dem Punkt, wo wir nochmal über die Auswechslungen und generell über Gerard sprechen.
Ja.
Ja.
62. wurde er ausgewechselt, aber
Okay.
ist halt auch sehr, sehr früh so.
Ja.
Man muss aber auch sagen, der hatte wohl ja, muskuläre
Über
Probleme
die Woche schon,
gehabt.
ja, das
Von
stimmt.
daher kann das vielleicht so eine Sicherheitsmaßnahme sein, weil ganz ehrlich, wenn du da riskierst, dass der Karaman langfristig ausfällt, so, das wäre es mir auch nicht wert gewesen, bei dem Spiel da den Karaman zu verlieren. Das war ja nach dem 4-2, ist das,
Ja,
wurde der, glaube ich,
dann ist es okay.
ausgewechselt, wo man schon vielleicht sagen könnte, okay, Spiel ist gelaufen und dann nimmt man den lieber runter, dass er jetzt bei die Länderspielpause wieder hundertprozentig fit werden kann. Ja, okay. Also alles in allem sehr, sehr schlechtes Spiel. Dann gab es nach dem Spiel die Aussage vom Trainer. Der hat es nicht verstanden, wieso die Mannschaft so schlecht gespielt haben. Waren ja 20.000 Schalker vor Ort. Also das war ja fast wie so ein Heimspiel. Da kann man nicht darüber sprechen, dass das ein richtiges Auswärtsspiel irgendwo gewesen ist. Der hat sowas gesagt wie: Der versteht es nicht, der ist ratlos und der kann selber nicht Fußball spielen und kann selber nicht Tore schießen oder Tore verteidigen, das muss die Mannschaft machen. Genau sowas gesagt, das ist jetzt nicht das erste, zweite Spiel, sondern schon das dritte, vierte, fünfte Spiel. Und ja, also für mich hört sich da so ein bisschen an wie so eine kleine Bankrotterklärung. Also wenn der Trainer keine Erklärung mehr dafür hat und keine Lösung mehr hat, ja, wer soll es denn dann liefern? Was ich auch nicht verstehe, ist, wie du gesagt hast, diese ganzen Aufstellungen. Teilweise wird er ja dann auch mal gezwungen, Sachen zu verändern und dann funktioniert es auf einmal. Also jetzt hier in dem Spiel, wo der Drexler zum Beispiel reingekommen ist, den wir auch schon häufiger hier im Podcast gefordert haben, der hat deutlich besser gespielt als Nazar beispielsweise, der ja gestartet ist, ne? Und Drexler ist ja so gesehen die ganze Zeit schon außen vor gewesen und hat eigentlich eine Torvorlage gehabt, wenn der Terodde den getroffen hat, richtig getroffen hätte. Weil er hat den wirklich super in Szene gesetzt und er hat echt in den wenigen Minuten, wo der gespielt hat, wirklich super gespielt. Also die Pässe kamen gut an, hat Leute im Strafraum einmal aussteigen lassen, so auch Dribblings mit drinne gehabt und er war wirklich nur ein erfrischendes Element in diesem sehr, sehr
Auch immer
tristen und
anspielbar.
schlechten Spiel. Ja, voll, also so jemanden, der halt auch immer ein bisschen Verantwortung übernimmt und den wir eigentlich nicht im Kader haben und dass der die ganze Zeit außen vor ist, verstehe ich nicht und zeigt mir mehr, dass das eher keine fußballerischen Gründe, keine sportlichen Gründe sind, sondern eher was zwischen Trainer und ihm persönlich. Und da sind ja einige Spieler dabei, so die scheinbar mit dem Trainer nicht können. Ganz, ganz komisch. Also ich kann mir vorstellen, der verliert langsam die Kabine. Das sieht mir auch alles voll einer Einstellungsprobleme aus. Ich muss sagen, da gebe ich nicht nur den Trainer die Schuld, da bin ich auch enttäuscht von der Mannschaft, weil wir echt so einen Dreckshaufen da rumlaufen haben, die ständig mit der Einstellung zu kämpfen haben und ständig solche Nichtleistungen abruft, gerade auswärts. Das geht für mich überhaupt nicht in meinen Kopf. Und ich bin froh, wenn wir da nächste Saison hoffentlich nicht mehr viele von den Spielern da haben. Der Trainer kann auch nichts dafür, dass der Kader so schlecht zusammengestellt worden ist. Aber ich verstehe auch nicht die Leute, die sagen, also ich habe unter meinem Video, ich habe nach dem Spiel auch den Gerrards kritisiert, weil er halt auch den Matriciani und den Lazza aufgestellt hat und halt nicht reagiert hat. Nach dem Video kamen halt häufig die Kommentare, entweder du hast recht, der Trainer ist schlecht oder der Trainer soll weg. Oder die andere Seite war, ja, der Trainer kann nichts dafür, wenn so schlechte Spieler da sind.
Und typisch
Der Trainer,
Schalke, immer nur auf den Trainer und bla bla.
ja,
Ja,
immer
genau.
den Trainer wechseln, ja, klar. Ist auch so, also ist scheiße, wenn man nicht konstant ist auf der Trainerposition, total. Nur, wer soll denn die Mannschaft weiterentwickeln, wenn nicht der Trainer? Wer soll das machen? Der Gerrards ist jetzt seit, was ist er, 6 Monate schon mittlerweile da? Der ist schon lange da, ne?
Kommt gut hin, 6 Monate müsste ungefähr sein, ja.
Ja, der hat auf jeden Fall seine Wintervorbereitung gehabt. Der hat auch ein paar Transfers bekommen. Der hat ja zum Beispiel einen Offensivspieler gefordert. Verstehe ich auch nicht. Deswegen, der war wahrscheinlich mit der Innenverteidigung so zufrieden. Das muss auch ein Trainer sehen, dass die Innenverteidigung überhaupt nicht funktioniert. Der wollte ja den Chulinov haben. Der hat ja gesagt, ich will einen Rechtsverteidiger und einen Offensivspieler. Nee, du brauchst keinen Chulinov. Chulinov spielt ja jetzt auch nicht. So, Kabadai war genauso gut. Hättest du da mal lieber einen Innenverteidiger noch geholt? So, das muss auch der Trainer sehen. Das muss auch der Trainer zu dem Sportdirektor sagen, wenn er so als einen Wunsch hat, nee, wir haben die schlechteste Abwehr der Liga. Wir brauchen einen guten Innenverteidiger noch dazu. Aber der hat ja auch die ganze Zeit auf den Kaminski gesetzt und das ist halt auch eine sportliche Fehleinschätzung vom Trainer. Und ein Trainer muss auch Lösungen finden. So, der macht die ganze Zeit das Gleiche. Wie viele Spiele hat Matriciani bei dem schon über die rechte Seite gemacht? Der hat, glaube ich, außer 3 Spiele in jedem Spiel gespielt. Und das waren erst, glaube ich, die Spiele, wo der Sopi dazu gekommen ist. Er hat wirklich fast jedes Spiel unter Gerrards gemacht und wir haben ja, das war ja nicht nur jetzt gegen Rehse so, dass der so schlecht ausgesehen hat. Das war ja permanent. Und auch auf anderen Positionen fragst du dich, wie kommen die Spieler immer auf die Einsätze? Die ganze Zeit Kaminski das Thema, bis der endlich mal in Schallenberg da gespielt hat. Was war nochmal der Grund? Ich glaube, Kaminski hatte eine Sperre, oder? Dass er da umstellen musste.
Ich glaube, das war es sogar, ja. Ich bin mir auch gerade nicht
Ne,
mehr
die Sperre
100% sicher.
so.
Ich meine, das war die Sperre.
Ja, aber das kann ja nicht sein, dass der Trainer aufgrund von äußeren Umständen auf Sachen ausprobieren muss. Nein, ein Trainer muss Lösungen finden, wenn Sachen nicht funktionieren. Und dann sage ich auch, wir haben, guck dir mal Hertha an. Das haben die auch beim Legenden-Talk gesagt. Hertha spielt da mit so vielen jungen Spielern in der Startelf. Wieso können wir das nicht machen? Wieso können wir nicht aus der A-Jugend ein paar Leute hochnehmen, aus der U23 ein paar Leute hochnehmen? Wieso traut der Trainer sich nicht, so wie so ein Dard einmal die Leute einfach reinzuschmeißen? So klar wird der Van der Stoot gegen den Reze möglicherweise auch alt aussehen, aber wissen wir das vorher? Nee, weil wir das gar nicht ausprobieren. Er hat noch keine Minute gesehen. Eigentlich in der Hinrunde, wo jedes Spiel, wo wir einen Sopi auch nicht hatten, wo jedes Spiel einfach total scheiße war über die rechte Seite, wir totale Probleme haben bis heute noch, dass wir die rechte Seite nicht in den Griff kriegen, musst du entweder den Van der Stoot oder du musst den jemand aus der A-Jugend einsetzen oder du stellst das System so um mit einer Doppelung, dass du vielleicht eine Doppel-6 hinstellst, wo die quasi immer mit rausrücken auf die rechte Seite, aber irgendwas musst du umstellen, damit du die rechte Seite in den Griff kriegst. Das macht der Trainer nicht. Und eine andere Sache, der entwickelt unsere Mannschaft weder defensiv, also diese Problemstellung, wir haben die schlechteste Abwehr der Liga, noch offensiv. Offensiv ist das nur individuelle Klasse. Wir können froh sein, dass wir einen Karaman vorne haben, der da mal ein paar Spieler ausdribbelt oder meistens ist es ja nur der Karaman, der da irgendwelche Aktionen hat, denn kommt ein langer Ball, der wird irgendwie festgemacht oder halt mal so über so einen Lasme, der mal schnell ist und dann durch ist oder irgendwie ein Freischuss über einen Ovejan oder so, der dann reingeschoben wird oder mal über einen Ball, der einfach nach vorne gekloppt wird und dann haben wir da halt Glück, dass irgendeiner durchrutscht. Das sind ja keine einstudierten Angriffe, die wir da Spieltag für Spieltag gesehen haben. Das ist einfach ein Zufallsprodukt, was wir jedes Mal nach vorne sehen. Ball wird nach vorne geschlagen oder ein Karaman und dann hoffen wir einfach, dass wir da irgendwie ein Tor erzielen. Und das funktioniert sogar noch gut, weil wir halt gute Spieler vorne haben im Vergleich zur Liga, individuelle Klasse haben. Hier so ein Karaman ist einfach ein Topspieler für die zweite Liga. Was könnte noch so viel besser aussehen, wenn du mal einen vernünftigen Plan hast? Und das Einzige, was er nach vorne macht, ist wie gesagt dieser lange Ball und halt mit Pressing probieren, da vorne zu stören und dadurch in Torchancen zu kommen, was aber auch defensiv gedacht ist. Das ist ja kein Fußball, was wir spielen, was wir denken, was wir machen. Keine Spielzüge, nichts. Und da hatte der auch die ganze, der hat ja scheinbar in Belgien so einen schönen Fußball gespielt, so. Wieso kann er das nicht mit uns machen? Wieso findet der keine Spieler dafür? So, wieso trainiert der denen das nicht so ein? Der ist immer noch dabei, unsere Abwehr irgendwie in den Griff zu kriegen und wir sind jetzt kurz vorm Ende der Rückrunde. Wann soll das beginnen? Nächste Saison, wenn wir Liga 3 sind? Keine
Also bei der
Ahnung.
Abwehr wird aktuell überhaupt nichts in den Griff gekriegt, sieht man ja auch, also 5 Gegentore. Da bin ich, also wirklich, was defensiv angeht, bin ich hundertprozentig bei dir. Also das ist eine, also das ist wirklich ein Rückschritt mittlerweile, kann ich soweit schon fast gehen, was die Defensive angeht. Das ist katastrophal. Ein kleiner Nachtrag nochmal zu dem, was wir gerade gesagt haben. Kaminski war sogar im Kader gegen Pauli, als die Umstellung auf Scheinberg kam.
Okay.
Also es war scheinbar nicht komplett gezwungenermaßen, aber ich meine, er musste was machen nach dem Spiel, wo wir 3-0 verloren haben gegen Magdeburg. Aber ja, trotzdem, völlig, du hast völlig recht mit dem, was du gerade gesagt hast, dass diese Umstellungen von ihm einfach nicht kommen. Nur eine Sache, die ich nicht ganz so sehe wie du, nicht ganz so drastisch. Ich finde auch, dass die individuelle Qualität sehr, sehr viel rettet, teilweise vorne. Aber ich sehe es nicht ganz so, dass du wirklich gar keine Taktiken vorne siehst. Also ich finde, offensiv sehe ich persönlich schon noch ein bisschen was, was er da einstudiert hat. Auch gegen Pauli hatten wir da einige Situationen dabei, wie das erste Tor, wo dann Torodde den Ball durchlässt für Kabadayi. Solche Sachen glaube ich schon, dass da im Training sowas trainiert wird, wie man sowas am besten macht, dass dann Spieler einläuft und so weiter. Das gehört alles schon mit zur Taktik offensiv dazu. Und ich glaube, das sieht man jetzt vielleicht einen Ticken schwärzer, als es eigentlich ist, durch dieses Spiel, was wir jetzt gerade eben gesehen haben. Aber ansonsten bin ich wirklich voll bei dir. Also die Defensive ist katastrophal, noch schlechter als unter Thomas Reis, finde ich. Also ich fühle mich wirklich komplett unsicher da hinten. Wenn da auch nur ein Ball überhaupt in unserer Hälfte ist, rechne ich eigentlich schon mit einem Tor. Also ich habe da wirklich auch gesessen mit meinen Kollegen. Ich habe die Tore predicted. Also es war klar, dass es passieren wird. Und ganz ehrlich, ich habe da auch kein Verständnis mehr für, dass du da jedes Spiel dieselben Fehler machst. Also, dass ein Kaminski Ewigkeiten gespielt hat, dass du auch meinst, du brauchst keinen neuen Innenverteidiger. Kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass ein Problem mit Matrician jedes Mal aufs Neue entsteht und du das dann nicht mal einsiehst, wenn er seit 20 Minuten spielt und wir schon wieder zwei Gegentore geschluckt haben über seine Seite, dass du den da nicht auswechseln kannst, verstehe ich auch überhaupt nicht. Und was diese Dinge angeht, vor allem defensiv und was Auswechslungen und Aufstellungen vom Spiel angeht, bin ich einfach mit dem Trainer überhaupt nicht d'accord. Offensiv bin ich bei einigen Dingen noch so weit zu sagen, okay, da sehe ich etwas, was er vorhat, was er sich wünscht, was die Spieler vielleicht nicht hundertprozentig umsetzen, aber wo er zumindest die Idee hat. Deswegen, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, alles ist schlecht, aber diese Aufstellungen, diese Auswechslungen, meine Güte, nervt mich das. Es ist so ein Thema, was sich so durchzieht und dass das einfach nicht in den Griff gekriegt wird. Da kann ich auch nicht nachvollziehen, dass dann es hunderte Leute gibt, die Gerard so doll in Schutz nehmen und so tun, als ob das, keine Ahnung, Pep Guardiola, wer ist er nicht? Tut mir leid, wirklich nicht. Es gibt wirklich Leute, die sagen die ganze Zeit, er ist der Ärmste, er macht gar nichts falsch. Ist nicht so. Die Wahrheit liegt immer dazwischen. Ich habe das wirklich das Gefühl, es gibt nur Schwarz-Weiß-Denken teilweise bei uns Fans. Die einen sagen gerade aktuell, Gerards kann gar nichts und die anderen sagen, Gerards ist Pep
Wir haben einen
Guardiola.
beschissenen Kader und wir haben
Ja.
auch eine Mannschaft mit Einstellungsproblemen.
Total.
Auf jeden Fall.
Ja.
100% so. Wir haben
Es
einfach
liegt in der
keinen Kader,
Mitte.
mit dem du
100%.
offensiv spielst. Aber wenn du das hast, ne, wenn du so einen schlechten Kader hast, dann musst du auch mal Mut haben zur Jugend. Dann musst du auch mal Mut haben, mal andere Spieler auszuprobieren, die Bock haben, die wild sind, die du von der Leine lassen kannst, ne? Die das als Riesenchance sehen, so.
Wieso
Auch
wird ein
um
Van der
den.
Sloot nicht eingewechselt, wenn wir eh schon 4-2 hinten liegen?
Wirklich.
Was hast du denn zu verlieren? Nichts, gar nichts. Bring ihn doch rein. Lass ihn doch endlich mal spielen.
Wirklich, und dass man dann auch sagt, der Lazar ist der einzige Sechser. Der Gerrards war derjenige, der den Kasparos so gelobt hat. Während der Wintervorbereitung hat er so geschwärmt von dem. Seitdem hat er keine einzige Minute gesehen. Ich habe den Kasparos jetzt in der U23, habe ich zufälligerweise mal reingeguckt, hat ein super Spiel gemacht, auch super Pässe gespielt und athletisch, defensiv ist er eh um Welten besser als ein Lazar, der schon quasi in Rente gehen kann. Ne? Dann tu den doch dahin auf der Position. Oder halt ein Draxler, der wenigstens ja, noch mal von der Qualität her offensiv deutlich über einem Lazar zu sehen ist. Wo du dann wenigstens einen Ball nach vorne gescheit spielen kannst mit einem Drexler so. Nee, aber der macht halt einfach ganz komische Entscheidungen, die null nachvollziehbar sind, die auch, wo ich mich frage, gibt es da überhaupt ein Leistungsprinzip dahinter, wenn immer die gleichen Spieler spielen und jedes Mal performen die nicht? Und dann spielen die auch eine Halbzeit durch und spielen ja auch ein Spiel durch und fünf Gegentore gehen über die gleiche Seite. Identische Aktionen, viele Aktionen, wo der ausgespielt wird, wo es noch kein Tor passiert ist. Also war ja nicht nur die fünf Treffer, die da passiert sind über die rechte Seite, hätten ja noch fünf weitere passieren können, wenn der Ball besser in die Mitte gekommen wäre oder der Abschluss stärker gewesen ist. War wirklich einfach nur, Polen war offen, rechte Seite, du konntest da durchmarschieren. Und jeder Trainer, der sieht, dass Matriciani da spielt, die sagen von vornherein, wir spielen jetzt nur noch über die
Die
rechte
sagen da
Seite
gar nichts.
Rückseite.
Der setzt sich dahin, lacht einmal, sagt zu seinem Offensivspieler, ey, guck dir mal an, was der Idiot da schon wieder aufstellt. Und dann läuft der Offensivspieler da einmal durch und dann ist Feierabend, dann ist das Spiel vorbei. Also was anderes passiert da nicht. Der braucht nicht mal irgendwas sagen, dass die da hinlaufen, sondern die wissen das. Die gucken ja auch die Spiele und die wissen auch, dass Schalke bei der rechten Angriffsseite, beziehungsweise Defensivseite bei uns, Angriffsseite von Pauli, die linke, eine komplette Schwachstelle ist, zumal da auch die Defensive generell ein Problem bei uns ist. Und natürlich wird dann jeder Angriff über diese Seite ausgespielt. Vor allem spielt er dann gegen den Rehse. Also tut mir leid. Also wie kannst du sowas machen, den dann da 90 Minuten durchspielen zu lassen gegen Rehse? Das funktioniert einfach nicht. Und das haben wir in dem Spiel gesehen. Das haben wir auch schon in ganz vielen Spielen davor gesehen. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Tut mir wirklich leid. Also ich bin nicht an dem Punkt, jetzt hier irgendwie zu sagen, dass er überhaupt nichts Gutes beigetragen hat oder dass er allein der Schuldige ist. Die Mannschaft spielt scheiße, die Mannschaft ist unkonstant wie sonst was, aber auch der Trainer macht seine Fehler. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute nach einem 5-2-Spiel sich hinsetzen und sagen, nein, der Trainer ist der Allerbeste, sucht das Problem nicht immer beim Trainer, die Mannschaft ist alleine schuld. Nein, es sind alle schuld an diesem ganzen Dilemma. Der Vorstand ist schuld, der Sportdirektor ist schuld, weil wir keine vernünftigen Spieler geholt haben, die Spieler sind schuld, weil die sich nicht trotzdem mal straffen und vernünftig mit Energie auf den Platz gehen in jedem Spiel und nicht nur in den Heimspielen? Und der Trainer ist genauso schuld, weil er die falschen Spieler aufstellt. Das ist alles ein Teil des Problems. Es ist eine Kette an Problemen und ich kann nicht verstehen, dass man da gewisse Teile immer wieder rausnimmt. Man muss alle Dinge berücksichtigen.
Ja, und dann habe ich mir heute auch den 1904-Talk von der Wach reingezogen. Und hat der Robin Haag dem scheinbar die Frage gestellt, ja, wieso hast du Latza aufgestellt, wieso hast du nicht einen anderen Spieler aufgestellt? Und er hat zu ihm gesagt, das ist mein einziger Sechser, den ich habe, so als Antwort. Und dann hat er gefragt, ja, hier, Tempelmann, ist das nicht auch noch jemand, der da spielen könnte? Er sagt einfach, nein, ist kein Sechser. So. Und das ist das, was du so als Feedback von dem Trainer bekommst. So, der ist da so festgefahren in seiner Meinung und der denkt auch immer, der trifft da voll die richtigen Entscheidungen, bleibt dann einfach stur, wie so ein sturer Bock, jedes Mal bei diesen Entscheidungen. Und Matriciani lässt er ja 90 Minuten durchspielen, obwohl man seit der ersten Minute gesehen hat, das geht in die Hose. Und mit jeder Minute wird er jedes Mal mehr überspielt. Und du hast aber gleichzeitig einen Van der Stoot im Kader gehabt für Rechtsverteidigerposition, der keine Spielminute gesehen hat. Da frage ich mich, wieso nimmst du den Spieler überhaupt im Kader? So, wenn der, so was muss passieren, dass der Van der Stoot eine Minute in dem Spiel hätte gesehen? Wäre ja nur, wenn Matriciani mit einem Mittelfußbruch irgendwie ausgewechselt werden müsste. Und selbst da muss man noch überlegen, ob der den reintut oder ob der nicht dann noch irgendwas umstellt, sodass der...
Dann wäre Kalasch auf RV gegangen, Kaminski reingekommen, ja, und sonst was. Also sowas. Er wäre ja in gar keiner Situation reingekommen, habe ich das Gefühl. Weil er wirklich, der ist viel zu stur. Er sieht Dinge einfach zu einfach. Er guckt auf den Kader, geht auf Transfermarkt, genauso wie wir, guckt sich an, okay, ja, zentrales Mittelfeld, steht nicht zentral, defensives Mittelfeld, nee, tut mir leid, ist kein Sechser. So kannst du nicht an Fußball denken drangehen, weil dann kannst du Matriciani auch nicht als Wingback spielen lassen, weil das ist er auch nicht. Tut mir leid. Und da kannst du mir dann auch nichts erzählen von wegen, ja, ich hatte keine anderen Alternativen. Doch, hattest du. Vor du hast Van der Sloot sogar auf der Bank gehabt. Van der Sloot war auf der Bank, als Matriciani den Wingback damals gespielt hat. So, das ist nicht nachvollziehbar.
Vor allen Dingen, der erzählt, er hat keinen Sechser, so. Oder keinen richtigen Sechser für die Position. Er spielt aber mit Ovean als zentralen Mittelfeldspieler, ja, der ein Linksverteidiger
und
ist.
Und Kabadayi, der Flügelspieler
ist. Kabadayi, ja, der Flügelspieler ist. Karaman spielt im Mittelfeld bei ihm. Schallenbeck spielt in der Abwehr, der ein Sechser ist. So, der hat doch überall schon irgendwelche Spieler hingestellt, die positionsfremd sind, so. Null nachvollziehbar. Also du hättest auch einen Schallenberg auf die 6 stellen können von Anfang an und hättest auf der Innenverteidigerposition irgendwie was anderes machen können. Alternativen sind immer da.
Ja.
Du musst nur als Trainer, musst du mal ein bisschen nachdenken, ein bisschen ausprobieren und ein bisschen mutiger sein, weil... Das ist halt auch dieses David-Wagner-Syndrom von damals gewesen. Er hat jedes Mal immer das Gleiche spielen lassen, immer die gleichen Spieler, immer diese dumme Fünferkette und jedes Spiel verloren, wo wir diese endlos Niederlagenserie hatten unter David Wagner. Und das ist halt hier auch immer das Gleiche. Du machst jedes Mal das Gleiche und wunderst dich dann, dass du die Spiele verlierst. Nee, da musst du halt mal ein bisschen mehr probieren. Und ich lege dem wirklich nahe, ich hoffe... Dass der entweder der hier nach hier reinguckt oder halt beim Legenden-Podcast wird das ja auch schon erwähnt. Oder weiß ich nicht, dass die Fans dem da mal zur Seite nehmen beim Training und zu ihm mal sagen: So, hör mal, wir haben gute Spieler in der Jugend, setz die mal ein. Und da muss der Norbert Elgert hier auch mal gehen lassen. So, dann ist das so, weil die erste Mannschaft braucht die jetzt gerade. Wenn die erste Mannschaft. Nicht mehr in der zweiten Liga spielt, sondern weiß ich nicht, dritte oder noch.
Existiert die U23 auch bald nicht mehr, ja.
Ja, dann gibt es den Verein gar nicht mehr. Ja. So. Es geht jetzt gerade um den Verein zu retten. Dann brauchst du die Besten aus der U23, die Besten aus der A-Jugend und dann musst du da probieren, nochmal die Stimmung in der Kabine, wenn du mit dem Gerrards weitermachen kannst, musst du das probieren. Und Stichwort Gerrards, der hat jetzt scheinbar irgendwie eine Anfrage aus Belgien bekommen. Aus Brügge, geistert durch die Medien, klingt für mich, also jetzt nicht, dass der weg ist, aber wenn schon solche Gerüchte kommen, also ich sag mal immer so, ne, wo Rauch ist, da ist auch irgendwo ein Feuer, kann mir schon durchaus vorstellen, dass da schon Nummern gewechselt worden sind, dass man schon kurz Gespräche geführt hat, ja, sieht ja jetzt nicht so gut aus, Schalke, wir haben jetzt hier den Trainer entlassen, So, kannst du dir das zum Ende der Saison vorstellen? Oder wenn du, also sobald du bei Schalke entlassen wirst, dann hast du hier eine Möglichkeit. Und das ist auch in der jetzigen Situation, dass man da sowas in den Medien liest, finde ich auch höchst fraglich und ja, ganz, ganz komische Geschichte da.
Bin ich bei dir? Also es ist auf jeden Fall für einen Abstiegskampf alles andere als angenehm, wenn der Trainer, der bei dir auf der Bank sitzt und sich darum kümmern soll, dass der Verein die Klasse hält und überlebt, dann ist es natürlich nicht so schön, wenn dann in den Medien rumgeistert, dass der Trainer nach der Saison weg ist oder vielleicht sogar jetzt irgendwie zeitnah mal weg sein könnte. Auch wenn er eben aktuell nicht performt und sein Trainer-Knowledge gerade nicht so gut zeigen kann, wie er es in Belgien mal gezeigt hat, muss man da trotzdem sagen, wenn er da sich jetzt wirklich mit befasst, dann ist es auf jeden Fall ein ganz falsches Zeichen und dann ist er auch nicht mit dem Kopf komplett da auf Schalke. Deswegen hoffe ich, dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist, weil man sollte sich immer auf den Job konzentrieren, den man gerade hat. Und das ist jetzt eben aktuell mit Schalke der Überlebenskampf. Und ja, also ich bin ganz ehrlich, wenn wir für den eine Ablöse kriegen würden nach der Saison und wir dann einfach einen Neustart machen würden mit einem anderen Trainer, dann hätte das bestimmt auch wieder in gewisser Art und Weise zwar seine Vorteile, aber es würde halt auch wieder dafür sorgen, dass das, was halt gerade aufgebaut werden sollte, wieder komplett eingerissen wird und das halt, obwohl dann ja die Saison von uns aus mit ihm fertig gemacht werden würde. So, es sind wieder so viele Dinge, die gerade im Umlauf sind.
Ich
Es
bin
ist.
ehrlich, ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, das wird keine Zukunft mehr haben. Weil, sind wir mal ehrlich so,
Ich kann
du
es mir
hast da
mittlerweile
einen
auch leider nicht mehr
Gerards.
vorstellen, leider. Ja.
Ja, gucken wir uns mal die Situation an. Erstmal wurde der von Knebel und Heschelmann geholt, die beide nicht mehr da sind. Also weder Wilmots noch wenn Manga kommt, nicht deren Wunschtrainer. Tillmann war auch nicht da. Also wir haben eine komplette Führungsetage, die über ihm sind, neu ausgewechselt. Nur der Trainer ist der alte so. Dann ist es ja nicht so, dass sich irgendwas sportlich verbessert hat. Es ist eher anders der Fall. Es hat sich verschlechtert. Und da geht er schon in die nächste Saison rein mit sehr, sehr viel verbrannter Erde. Er ist schon voll verbrannt. Also wenn du dann mit ihm in die neue Saison reingehst und dann willst du ja aufsteigen, das wird ja das Ziel sein in der neuen Saison wieder, falls wir die Klasse halten. Ne? Und wenn er dann da die ersten zwei, drei Spiele verliert, ja, dann kannst du wieder den Trainer wechseln, aber dann hat der neue Trainer keine Sommervorbereitung, kein Team, was für ihn erstellt worden ist, und dann ja, bist du in so einer Teufelsspirale und dann wird es wieder schwierig, aus dieser zweiten Liga rauszukommen, oder gegebenenfalls bist du wieder unten mit dabei die ganze Zeit und dann kommst du halt nicht raus aus dieser Misere. Und für mich spricht gar nichts, dass das irgendwie Zukunft haben wird, so. Weil wenn es an mir gehen würde, ne, ich würde irgendwie probieren, die Saison noch hinzukriegen. So, und da muss man auch überlegen, ist der Gerards überhaupt der Richtige dafür? Wenn jetzt zum Beispiel so ein Brügge eine Anfrage an den gestellt hat, wär's sogar nicht vielleicht das Schlauste, den dahin ziehen zu lassen? Dann haben wir den von der Gehaltsliste, der wird ja wahrscheinlich auch einiges verdienen. Ist ja auch erste Liga Belgien gewesen, auch internationales Geschäft. Und dann machst du entweder mit dem Büskens weiter oder du holst einen Feuerwehrmann. Und da wäre mir echt wirklich Magath am liebsten, der diesen Dreckshaufen da mal zeigt. Hört sich jetzt populistisch an, aber denkt mal drüber. Hertha hat er auch nochmal in den Griff gekriegt zuletzt.
Magath steigt halt nicht ab. Das ist halt bei Magath so.
Ja, und ich habe ein Interview mit Panda gehabt. Könnt ihr euch auf dem YouTube Schalke Corner reinziehen? Panda, super sympathischer Spieler. Hat mich mega gefreut, dass der sich die Zeit genommen hat. Der hatte da auch ein Buch präsentiert. Könnt ihr euch auch mal reinziehen? Fußball-Mindset. Aber der hat dem Magath beschrieben, wie das wirklich war. Das könnt ihr euch echt mal reinziehen. Im Buch hat er es beschrieben, aber auch bei mir im Interview. Und er hat halt Geschichten ausgepackt. Das ist für die Spieler, für Fußballspieler, ist das wirklich purer Stress und purer Angst. Und die können sich da nicht erlauben, dann nicht Leistung zu bringen. Weil wenn du das unter Magath machst, dann sagt er, Ja, die Trinkflaschen beim Training werden alle ausgekippt. Der holt die Medizinbälle raus und der lässt den im Parkstadion die Treppen rauf und runter laufen, bis die anfangen zu kotzen. Und wenn die anfangen zu kotzen, dann machen die noch ein paar Sprints so danach, so, ne? Und das wird so lange durchgezogen. Der Panda hat auch erzählt, die wussten nicht, wann das Training anfängt. Der hat den einfach gesagt, am gleichen Tag. Ja, jetzt geht nichts, jetzt nicht nach Hause, jetzt wird weiter trainiert, so. Er hat gemeint, er konnte keinen Zahnarzttermin machen, weil er nie wusste, wann das Training vorbei ist oder wann das Training ist. So, und wenn du so jemanden hast, das ist natürlich nichts Langfristiges, ganz klar. Und ja, der Panda war sehr, sehr unzufrieden mit dem Magath, aber ich glaube, wenn du da so eine Mannschaft hast, die halt disziplinarische Probleme hat, Einstellungsprobleme hat, dann müssen die mal sehen, wie es auch anders sein kann, ne? Wenn der Trainer mal ein bisschen mehr Wert aufs Disziplin legt und ein bisschen mehr den Spielern auch in den Arsch tritt. Und gerade für die letzten Spiele, wenn es wirklich darum geht, da nochmal was zu machen, ist der, glaube ich, ganz gut. Und auch als Feuerwehrmann hat er zuletzt Hertha gerettet. Von daher wäre das meine Alternative. Er war auch Schalke auch sehr, sehr erfolgreich. Nichts Langfristiges, aber bis zum Ende der Saison entweder Bujo, da sparst du Gehalt, oder du holst den Magath und spielst da die Saison zu Ende. Ja, oder wir hoffen, dass der Gerrards da noch die nötigen Punkte einfährt. Wir kommen ja gleich auch noch aufs Restprogramm, aber das wird auf jeden Fall schwierig.
Ja,
Was sagst du zu Magath?
also ich bin auch ganz ehrlich, also ich kann auch dem Gedanken, den du gerade ausführlich geäußert hast, kann ich auch einiges abgewinnen prinzipiell. Ich weiß halt bei manchen Spielern nicht, ob denen das so gut tut, weil manche haben auch einen Knacks aktuell im Kopf und sind da nicht so komplett da, dass sie immer vielleicht nicht klarkommen mit der Situation, diese Drucksituation auf Schalke, dass das dann vielleicht für die zum Beispiel eher kontraproduktiv wäre. Aber du hast völlig recht, dass es einige Spieler gibt mit einem Einstellungsproblem auf Schalke, die einfach denken, okay, ja gut, heute spielen wir gegen, was weiß ich, Osnabrück, jetzt spiele ich halt ein bisschen die Sterne vom Himmel, ist ja so ein bisschen Larifari, wir sind Schalke 04, wir machen das schon, ich bin der krasse XY-Spieler, habe schon so und so viele Bundesligaspieler auf dem Buckel, ich mache das schon. Da gibt es einige Spieler, die das auf jeden Fall vertragen könnten und ich glaube auch, dass es dabei helfen würde, Konstanz reinzubringen. Nur die einzige Frage wäre halt, wie gesagt, ob es halt bei manchen Spielern eher das Gegenteil bewirkt, aber das kannst du halt nicht. Du kannst halt keinen Trainer holen, der in dieser Situation zu allen Spielern passt. Es gibt halt den einen Trainer, der dafür sorgen kann, dass alle Spieler vom Kopf her insofern da sind, dass eben keiner sich jetzt irgendwie so schlecht fühlt, so einen Therapeutenmäßig holen. Oder du kannst halt jemanden holen wie Magath, der dafür sorgt, dass die zumindest alle laufen können, dass die alle Ausdauer haben, dass sie alle den Willen haben, nicht danach nochmal extra Runden laufen zu müssen. Und dass sie eben den Trainer nicht enttäuschen können wollen.
Und der Magath, ja.
Ja, ich glaube auch, dass
Und der
das in
Magath,
der Situation auf jeden Fall helfen kann. Erzähl.
der ist auch jemand, der traut sich, junge Spieler reinzunehmen.
Ja.
Bei uns damals Matip gegen Bayern gebracht, Debüt, wo Matip sogar ein Tor gemacht hat. Draxler reingebracht, einfach reingeworfen, 17 Jahre oder wie alt der war. Im Pokal Nürnberg dann das wichtige Tor gemacht, wo wir dann ins Finale gekommen sind. Der Halbfinale gekommen sind gegen Bayern, was dann und später ins Finale. Also der traut sich auch so sein, der macht dann auch so Sachen, wo der Gerrards eben nicht die Eier hat, jemanden aus der Jugend dann reinzuwerfen, ne? Und klar, ein Draxler und ein Matip haben wir vielleicht jetzt nicht, aber wir spielen jetzt auch nicht mehr im Champions League-Bereich, sondern wir spielen in der zweiten Liga. Und erzählt mir nicht, dass wir keine Jugendspieler haben, keine U23-Spieler haben. Guck nach Kiel, da spielt der Becker. Guck nach Nürnberg, da spielt der Flick. Guck, wohin du
Nach
willst.
Hannover,
Guck,
da spielt der
Rehse war
Neumann.
bei uns. Ja, Neumann in Hannover. Alles Leistungsträger in der zweiten Liga. Weiß ich nicht. Überall spielen sie. Çanalulu in Fürth. Überall sind sie untergekommen. Nur bei uns sind die Jugendspieler zu schlecht. Die dürfen nicht reingeschmissen werden, weil die dürfen ja nicht verbrannt werden. Und. Jedes Mal hört man sowas. Er ist nicht so weit, er kann es nicht, so. Und immer spielen die am Ende, nur nicht bei uns. Und wir denken uns dann wieder, ja, wieso spielt jetzt der Rehse da gegen uns und drückt uns 10 Buden, er drückt uns 5 Buden da rein mit Hertha. Oder hier auch bei Magdeburg waren 3 Schalker irgendwie dabei. Egal in welcher Zweitligamannschaft du guckst, überall hast du deine Schalker dabei, die überall Leistungsträger sind, überall performen. Ne, und überall, in vor allen Spielen, die vor uns in der Tabelle sind. Nur bei uns, da sind die zu schlecht für, da sind die zu jung für, da darf man die nicht reinwerfen, das geht nicht so. Selbst bei Bayern oder bei Dortmund oder wo auch immer spielen 17-Jährige, da wird ein Tell reingeschmissen, da wird Musiala ganz jung reingeschmissen, so überall, ne?
Ich sag's dir,
Kannst du mir
selbst ein
nicht sagen,
Pavlovic
dass.
hätte bei uns einfach keine Chance bekommen, wenn der bei uns in
Ja,
der Jugend gekickt hätte.
Pavlovic
Der wäre bei uns nicht reingeschmissen worden, ne?
kommt da rein, 19 Jahre, hat kein Spiel gespielt, verdrängt da einen Kimmich und Goretzka auf der 6, so wie jetzt für Deutschland. Da geht's. Bei uns, ja, selbst ein Odraogo braucht, musste immer wieder ausgewechselt werden, immer geschont werden.
Oder kam
Kike
dann
Top,
erst
wie
von der
lange
Bank
hat's?
teilweise.
Ja, wie lange hat es gedauert, bis ein Kike Top ein paar Einsätze mal über 60, 70 Minuten gesehen hat? So, wird
Ende der
der
Rückrunde
immer noch nicht
erst.
in der. Ja, immer noch nicht ist der ein Kaderbestandteil, obwohl das unsere Zukunft ist. Und der Vertrag wurde immer noch nicht verlängert mit ihm. Außer jetzt um dieses eine Jahr, aber kein langfristiger Vertrag aufgesetzt. Das ist unsere Planung im Management, aber auch unser Trainer, der unsere Talente nicht einsetzt. Und so kommen wir nicht weiter. Wir haben die älteste Mannschaft der zweiten Liga, ne, mit Karlsruhe zusammen. Kann es nicht sein so, ne? Und wenn wir junge Spieler haben, dann spielen die nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir rein von der Altersstruktur, die eingesetzt wird, ne, mit Abstand die älteste Mannschaft sind. Jetzt sind wir noch gleich mit Karlsruhe auf dem Platz. Aber ich glaube, bei Karlsruhe werden auch hin und wieder mal jüngere Spieler eingesetzt, nur bei uns halt eben nicht.
Ja, und das Schlimmste ist halt auch bei dieser ganzen Management-Geschichte, dass einfach das Frustrierende daran ist, dass wirklich gefühlt jeder Schalker die offensichtlichsten Sachen sieht, nur unsere Verantwortlichen nicht, nur Gerards, Wilmots, wie auch immer, wer auch immer für diese ganzen Sachen immer zuständig war, die eben nicht sieht. So, jeder Schalker sieht, Lazar Matriciani hat bisher nie funktioniert, warum soll es jetzt funktionieren? Sieht er auch nach 20 Minuten, dass es nicht funktioniert und hätte die da ausgewechselt, ist nicht passiert. Genauso auch auf die Transfers bezogen. Jeder hat gesehen, wir brauchen als allererstes einen Innenverteidiger. Was ist nicht gekommen? Ein Innenverteidiger. Oh Wunder, wir müssen Schallenberg in der Innenverteidigung einsetzen und haben keinen Sechser-Backup für Seguin, wenn er ausfällt. Wow, war ja überhaupt nicht mit zu rechnen. Solche offensichtlichen Sachen werden nicht gesehen. Du siehst auch als Fan, okay, ein Kilke-Top hat das Potenzial für Startelf. Er kommt rein, macht ein absolut überragendes Tor. Haben wir ja im letzten Spiel gesehen. Und er spielt schon wieder nicht. Torode spielt. Ja, alles schön und gut. Richtig, dass er da gespielt hat. Hat zwei Tore gemacht. Alles schön in Ordnung. Aber dass Kike Top in den Spielen davor nicht gespielt hat, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und das ist Fakt. Tut mir leid. Also es sind einfach ganz einfache Dinge, die einfach nicht gesehen werden von unseren Verantwortlichen, aber die jeder andere sieht. Sogar Leute, die nicht mal Fan von dem Verein sind und sich damit nur ein bisschen auseinandersetzen, sehen diese offensichtlichen Sachen. Und das verstehe ich einfach nicht, wie das sein kann.
Ja, wir haben jetzt einen Name, der um Schalke herumgeistert, der laut Medien schon letzte Woche hätte präsentiert werden sollen, wo es angeblich sehr, sehr weit gewesen ist, der dann aber nicht präsentiert worden ist. Das ist ja der Ben Manga, der ja auch bekannt ist, super Perlen zu sichten, Talente zu finden, auch für wenig Geld. Hat der Frankfurt übernommen in sehr, sehr oder in Abstiegsnöten und hat die bis zum Europa League-Sieg geführt, hat da so Spieler wie Kolo Muani verpflichtet und hat eigentlich diesen Weg von Frankfurt geebnet, dass die heute wirklich so gut dastehen, wie es jetzt gerade sind und dass jetzt auch ein Krösche zum Beispiel auch mit seinem Fundament da extrem profitiert hat und auch da muss man mal schauen, wie das weitergeführt wird. Nicht alleine, in Kombination auch mit Bobic und anderen Verantwortlichen, auch seinem Scouting-Team, was er auch gesagt hat. Aber er hat, glaube ich, schon einen riesen Anteil da gehabt. War jetzt im Gespräch. Heschemann wurde ja auch entlassen jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen mittlerweile schon. Und da hieß es auch, dass man mit einem Kandidaten sehr, sehr weit gewesen ist. Aber wird 2 Wochen wieder weiter und es ist nichts passiert. Man liest jetzt auch letzter Zeit von Zweifeln von Manga, dass der halt Schalke schon als so eine Art Schleudersitz sieht und dass der sehr, sehr großen Respekt auch hat, dass der sich hier auch nicht die Karriere irgendwie verbrennt, weil der hat ja echt einen super Ruf. immer noch, auch wenn die letzte Station in England nicht ganz so lange gewesen ist, hat er einen extremen Ruf aufgrund der Frankfurter Zeit, die ja nicht weit zurückliegt. Könnte jetzt aber mit der zweiten Station, wo es vielleicht nicht so lange dauert, ja, sich da schon so eine Kerbe im Lebenslauf rein kriegen. Und hat da Respekt und es soll wohl auch noch um weitere Dinge gehen, wie viel Macht wird er haben. Werden die Ideen, die der vorschlägt, auch umgesetzt oder ist Wilmot dann da derjenige, der das dann macht? Und auch so eine Sache wie, ob er sein Team mit nach Schalke bringen kann oder eben nicht. Ja, wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, das wird noch was? Wie ist da dein Gefühl? Und was glaubst du, wie wichtig wäre so ein Manga, gerade auch im Hinblick auf die neue Saison? Ich schätze den ein.
Also ich glaube, Manga wäre sehr wichtig und ich würde es dementsprechend auch sehr gut finden, wenn er noch kommen würde. Nicht um jeden Preis. Also ich finde schon, dass er halt sehr, sehr viel, also du merkst auch, dass er wirklich sehr, sehr viel Macht haben will, sehr, sehr viel fordert dafür, dass er eben kommt und seinen Wert kennt. Das ist auch alles schön und gut. Aber du darfst auf jeden Fall auch nicht auf alles eingehen und sagen, oh großer Ben Manga, rette uns mal. Mach aus Schalke 04, was du willst. Das darfst du auch nicht machen. Das ist völlig verständlich, dass man da nicht auf alles eingehen würde. Nichtsdestotrotz würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass er kommt und glaube auch, dass er da einige gute Dinge anstoßen könnte bei uns im Verein, auch vor allem auf Transferebene. Mein Bauchgefühl ist mittlerweile aber, also bei mir ist generell mein Bauchgefühl, wenn es so seit einigen Wochen, beziehungsweise auch teilweise schon knapp einer Woche, einfach die ganze Zeit durchsickert, ja, das Ben Manga, Schalke, das wird schon was, bla bla bla. Irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo dann die Nachricht kommen wird, Ben Manga und Schalke ist geplatzt, Einigung konnte nicht erzielt werden und ich glaube, genau so ein Ding würde es leider hier auch wieder werden. Ich denke, so in ein paar Tagen, vielleicht in einer Woche, kriegen wir dann eine Nachricht, alle auf unsere Newsseiten gespielt und da steht dann, Ben Manga möchte nun doch nicht zu Schalke wechseln oder Einigung konnte nicht getroffen werden. Ben Manga schaut sich anderweitig um, Schalke auch. Und so ist mein Bauchgefühl leider aktuell, weil ich mir das irgendwie nicht mehr vorstellen kann. Das ist schon zu lang in den Medien. Es wird zu lang dasselbe berichtet. Ich habe das Gefühl, seit einer Woche ist derselbe Stand bei Ben Manga. Ich habe nicht mehr viel Neues gehört. Und deswegen wird mein Gefühl von Tag zu Tag eigentlich schlechter. Da müsste jetzt langsam mal so eine Nachricht durchsickern wie kurz vor dem Abschluss oder so. Aber das ist ja einfach de facto nicht der Fall. Und dementsprechend habe ich da kein ganz so gutes Gefühl mehr wie am Anfang noch.
Ich halte mal dagegen. Also mich hat sich das von den Medienberichten hat sich das schon sehr, sehr weit angehört. Und
Ich hoffe, du hast recht.
ja, ich glaube, vielleicht war es nicht ganz so weit, wie es dann tatsächlich beschrieben worden ist. Vielleicht hat man die ersten Gespräche geführt. Man weiß ja auch, ne, das kann sich auch häufig ziehen. Wahrscheinlich ist dann auch so der Zeitpunkt, wo gerade dieses sportliche Geschäft halt immer mit den Spieltagen dann mal pausiert in der Länderspielpause, auch so ein Zeitpunkt, wo man gegebenenfalls die letzten Details dann bespricht und dann jemanden vorstellen kann. Weil jetzt auch mit Hinblick auf, wie wir gerade dastehen, jetzt rein von der Stimmung auf Schalke, ist natürlich jetzt so ein Ben Manga, den du dann präsentierst mit vielleicht einer Pressekonferenz, wie der dann auch sagt, wie die Zukunft von Schalke aussehen könnte, wo du dann auch so ein Bild zeichnen kannst von einer besseren Zukunft, wenn du dann so guckst, was er in Frankfurt gemacht hat und so weiter und so fort. Vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, dann sowas dann zu machen. Und was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Uhr tickt. Ne? Wir sind jetzt Mitte, Ende März. Die neue Saison muss auch geplant werden. Bei uns sind sehr, sehr viele Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Wenn du Spieler ablösefrei holen willst, dann musst du jetzt bald aktiv werden und wir werden höchstwahrscheinlich fast nur ablösefreie Spieler bekommen, weil wir halt kein Geld haben. Ne? Da kommen wir auch jetzt gleich zu dem Finanzupdate von der Röhl Hammers. Ja, da musst du sehr, sehr viel Fantasie haben und musst viel so im ablösefreien Bereich machen. Vom Gehalt her können wir wahrscheinlich ähnlich wie dieses Jahr auftreten, aber du kannst halt keine Ablösesummen bezahlen, zumal wir auch keine Spielerverkäufe großartig haben, außer ein Ultra Ogo, aber der wird vielleicht auch mal wieder irgendwie anders eingeplant, das Geld, und dann hast du halt wenig Budget übrig. Ja, aber schauen wir mal, wie es sich da entwickelt und kommen wir mal zu den Finanzen. Das war nämlich heute Thema, brandaktuell zur Podcast-Ausgabe. Es gab mitgeredet, es gab einen Bericht von Schalke 04, einen Finanzbericht, wo die ganzen Zahlen aufgeführt worden sind. Und das liest sich auch super positiv. Ich fand auch den Auftritt von Rüdiger Hammers super gut mitgeredet. Und ja, sie bestätigt zum Beispiel ein Budget von über 20 Millionen. Aktuell wäre man im Bereich von Position 1 bis 3 mit diesem Budget. Sie sagte, dass sie nicht genau weiß, wo man am Ende landen wird vom Budget her, aber auf jeden Fall unter den Top 6. Und St. Pauli zeigt es zum Beispiel auch, dass du auch vielleicht, wenn du nicht den höchsten Budget hast, da auf jeden Fall trotzdem oben mitspielen kannst. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich nicht so wichtig, ob du da 1, 2 Millionen mehr bezahlen kannst an Gehältern, sondern ich glaube, viel der größere Hebel ist, wenn du da bessere Entscheidungen triffst, anstatt die teureren Spieler. Und da kannst du nochmal eine Menge Boden dann gut machen. Da brauchen wir einfach einen besseren Kaderplaner als Heschelmann zuletzt. Ja, Ben Manga auch. Da diese Rolle ausfüllen könnte. Ja, noch Kennzahlen sind, das negative Eigenkapital wurde gesenkt von 109,8 Millionen auf 103. Umsatz wurde erhöht, was sehr, sehr gut ist, von 157 auf 168. Man muss sagen, das wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr so der Fall sein, da wir kein Bundesliga-Jahr da drin haben, sondern nur noch komplett zweite Liga. Nettoverbindlichkeiten sind gesunken von 139 auf 128. Und so die Zahl, die immer in den Medien ist, sind diese Gesamtverbindlichkeiten. Und die sind von 180 auf 168 Millionen runtergegangen. Also 12 Millionen. Und da waren wir ja auch mal vor Zeiten vor Rühl Hammers bei über 200 Millionen. Ne?
Ja.
Also da haben wir schon jetzt gut 40 Millionen abgebaut in der
Ich glaube, es waren
Zeit
sogar mal
von Rühl Hammers.
230 oder sowas, ne? Das war schon ordentlich.
Ja, heavy.
Ja.
Genau, und da sind wir jetzt bei 168 Millionen. Das liest sich gut. Kehrseite der Medaille ist aber auch, wir haben kaum Werte und wir sind sportlich komplett runtergerutscht.
Ja.
Ja, also, wir haben ja nichts mehr großartig zum Veräußern. Ne? Klar, du kannst auch dein letztes Tafelsilber abgeben, alle Rechte, die du irgendwie hast im Catering oder sowas abgeben. Aber jetzt rein vom Spielerwerten, die wir aufbauen wollten, außer Ouedra Ogo, vielleicht ein Keke Top und oder Karaman, kannst du halt nichts mehr machen im Sommer, wo du großartig Geld mit ziehen kannst. Und wenn du alle drei abgibst, ja, dann hast du ja sportlich überhaupt keine Mannschaft mehr, die ansatzweise Zweitliganiveau hat. Hast du ja jetzt schon quasi nicht, ne?
Ja.
Musst ja also da auch nochmal eine neue Mannschaft bauen. Ja, wie bewertest du die Zahlen? Wie bewertest du die finanzielle Entwicklung?
Also die Zahlen an sich lesen sich auf jeden Fall gut. Also bin ich auch voll bei dir. Das ist auch immer schön, mal irgendwie was Positives zu hören. Das nimmt man auch als Fan, glaube ich, aktuell ganz gerne mit. Und ich finde auch, dass es prinzipiell sehr lobenswert ist und gute Arbeit auch an sich von Christina Röhl-Hammers, die mir generell auch ein bisschen zu schlecht wegkommt teilweise. Es gibt wirklich Leute, die finden, dass Christina Röhl-Hammers diejenige ist, die für alles die Verantwortung trägt, die total schuld an allem ist. Das sehe ich nicht so. Also sie ist definitiv in ihrem Job, den sie macht, sehr, sehr gut und sie hat eben jetzt nicht die Kompetenz zu entscheiden, welcher Spieler wird verpflichtet oder was auch immer und wie viel Geld freigegeben wird. Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das alleine entscheidet, sondern das entscheidet der Vorstand zusammen und nicht alleine Christina Röhl-Hammers. Und dementsprechend finde ich, dass sie da zu viel in die Kritik gerät, weil den Job, den sie zu tun hat, und den macht sie, finde ich, persönlich sehr, sehr gut, den erfüllt sie auf jeden Fall. Und da kann man halt nicht die Schuld auf sie schieben, dass sie nicht genügend Geld freigibt. Das ist, glaube ich, eher so eine Einstellungsfrage von manchen Leuten, dass sie halt eben der Meinung sind, gut, weil sie Finanzvorständin ist, muss sie auch diejenige sein, die dafür die Verantwortung trägt, wenn wir nicht genügend Geld für Spieler haben. Und wie man sieht, macht sie den Job insofern gut, dass wir mehr Geld eigentlich sogar wieder haben, als wir es davor hätten. Wir hätten diese 12 Millionen jetzt theoretisch, wenn wir nicht eben so hoch verschuldet wären. Diese 12 Millionen könnte man komplett in den Kader investieren, wenn wir eben nicht vor 10, 20 Jahren so viel Geld ausgegeben hätten für Spieler, immer weiter uns verschuldet hätten, dann hätten wir jetzt gerade 12 Millionen Gewinn gemacht, von denen wir uns hätten noch mehr Spieler kaufen können. Aber, wie sie das auch richtig da erklärt hat, ist es eben der Fall, dass wir dieses Geld de facto eigentlich gar nicht haben, sondern es halt immer wieder nur über die Bank reinholen können und dadurch uns überhaupt am Leben erhalten können. Das ist quasi einfach, als ob wir die ganze Zeit lebenserhaltende Maßnahmen im Krankenhaus haben und irgendwie darüber uns am Leben halten können und eben nicht so, dass wir da mit einem Geldkoffer hinkommen und sagen, okay, mach mal die Operation und dann ist das Ding gelaufen. So funktioniert das halt aktuell nicht, weil wir eben dieses ganze Geld nicht haben.
Ich muss auch sagen, also einer der wenigen Personen, die super Arbeit bei uns macht. Man muss halt den Verein jetzt da rauskriegen aus diesem Schuldenloch. Und sie kann nicht dafür, wenn jetzt ein Eschemann mit einem Top-Kader-Budget für die zweite Liga und sehr, sehr vielen Entscheidungen, die da auch getroffen hat, Schallenberg war Top-Transfer in der zweiten Liga. Wenn der da einfach nur einen Kader zusammenstellt, der nicht passt in vielen Ebenen, sei es sportlich, sei es von der Altersstruktur, sei es von der Kaderstruktur, sei es vom Zwischenmenschlichen und halt auch vom Sportlichen, da kann sie nichts dafür. Das sind die Personen, die Schuldigen sind, ein Knebel und ein Heschelmann, die Vorstand Sport und Sportdirektor gewesen sind, ne? So, also das sind die Schuldigen in meinen Augen, weil mit dem Budget, was die zur Verfügung hatten, kann man diskutieren, ob man hundertprozentig aufsteigen muss. Das sehe ich auch nicht mit so einem Budget. Das haben wir halt nicht. Da kann man auch drüber diskutieren. Ja, sollte Schalke sich noch weiter verschulden, um aus der zweiten Liga rauszukommen, um dann in der Bundesliga aufzubauen. Aber wir sehen es ja jetzt schon, ne? Wir stehen kurz vor der Insolvenz. So, sie hat es auch mal gemeint, wir haben so hohe Verbindlichkeiten oder so hohe Tilgungen, die wir jedes Jahr leisten müssen, die sind im zweistelligen Millionenbereich, wo andere Mannschaften damit ein Etat schon haben für eine
Ja.
Saison, ne? Oder ein halbes Etat so in der Liga. So. Das ist schon heavy. Also ich habe gelesen, gehört, über 12 Millionen, was wir im Jahr einmal an Tilgungen bezahlen müssen. Das ist schon heftig. Und auch nochmal so ein Funfact zum Vergleich, was sie gesagt hat. Wenn Schalke 04, ne, mit jetzigen Zweitliga-Spieltag, ein Spieltag in der Arena, bringt so viel Geld wie ein komplettes Jahr bei den anderen Drittligisten im Stadion halt Bereich, ne, mit Catering, Gastronomie, alles Mögliche so, weil da so ein Riesenunterschied ist und dann
Ja.
merkt man auch, was diese 12 Millionen auch für eine Last auch einfach sind, ne? So, das sind Riesenzahlen. So, ne? Wenn wir eben gehört haben, 30 Millionen ist der Etat und damit bist du unter den Top 3 aktuell. Ja, rechne mal da nochmal 12 Millionen zu, dann hättest du weitaus den größten Etat der Liga. Ne? Und damit wärst du ein kompletter Aufstiegsfavorit.
Ja.
Und da ist es sinnvoll, das abzubauen. Nur, und da muss man jetzt den CEO, der Tillmann muss jetzt, der war ja auch noch nicht da, aber der muss jetzt da die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen jetzt richtige Fachmänner im sportlichen Bereich, in der Kaderzusammenstellung und auch auf der Trainerposition. Und da hat er jetzt den Wilmots geholt, da habe ich immer noch ein Fragezeichen hinter. Der hat nämlich im Winter fast gar nichts gemacht, quasi. Ne? Chulinov geholt, der kam ja auch mittendrin in der Transferperiode auch sehr, sehr unglücklich. Sopi, den der geholt hat, finde ich per se so vom Gedankengang gut, aber halt Problem mit diesem, dass er nicht fit ist und das wird sich zeigen, ob der am Ende gut war oder nicht. Ja, aber der Kaderplaner muss jetzt richtig einschlagen und da kann jetzt die Finanzvorstände nichts für, wenn sportlich schlechte Entscheidungen getroffen werden.
Bin ich voll bei dir und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass wir irgendwie Ben Manga oder einen ähnlich kompetenten Mann holen, der halt im Sport sich so gut auskennt, dass er auch Talente entdeckt, die nicht jeder auf dem Schirm hat, auch mal Spieler holt, wie es zum Beispiel der VfB Stuttgart macht. Also einen Mittelstädt zu holen, den hat keiner auf dem Schirm gehabt, dass der nochmal diesen Entwicklungssprung macht, einen Ito damals geholt zu haben für, ich glaube, auch 500.000 oder so. Solche Spieler hat niemand vorher auf dem Schirm gehabt, dass die jetzt nochmal so durchstarten können. Aber der VfB macht da solch eine gute Arbeit. Wahnsinn, ein extrem gutes Positivbeispiel dafür. Und da bleibt wirklich zu hoffen, dass dann Ben Manga, der das auch bei Frankfurt in gewissen Teilen gemacht hat, da auch Spieler entdeckt hat, wie ein Kolumuani zum Beispiel, solche Spieler dann auch für uns zu entdecken. Auch wenn die natürlich eben nicht in die erste Liga wechseln. Also da werden nicht Spieler von dem Kaliber Kolumuani kommen, das ist klar. Aber trotzdem halt Spieler, an die er glaubt, die er auch in tieferen Ligen zum Beispiel entdeckt, auch in Jugendbereichen entdeckt und die dann eben zu Schalke kommen und da den nächsten Schritt machen können. Und dafür wäre es super, wenn Manga kommt oder auch gerne ein anderer kompetenter Mann. Aber ja, bleibt zu hoffen, dass es das irgendwie noch klappen sollte mit ihm.
Dann noch eine kritische Sache, und zwar ging es auch um die Lizenz für die dritte Liga. Da ist noch nicht richtig klar und noch nicht richtig geklärt, ob es vielleicht sogar zu einer Insolvenz kommen könnte in der dritten Liga. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig,
Das
ne?
heißt
Also
für
da
mich eigentlich
kann.
schon, dann gehen die Lichter aus. Wenn da jetzt schon das nicht
Ja.
bestätigt werden kann, das hätte dann jetzt schon sein müssen, dass sie das dann sagt. Also ich bin
Ja.
da der Meinung, dritte Liga wird nicht funktionieren. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie soll das gehen?
Und da erinnere ich dich nochmal an unsere Podcast-Folgen vor der Winterpause und während der Winterpause, wo wir hier uns dumm und dusselig geredet haben um die Existenz des Vereins,
Ja.
wie wichtig es ist, Innenverteidiger zu holen, wie wichtig es ist, Neuzugänge zu holen und wie sehr wir da die Befürchtung hatten, jetzt zunächst ein CEO zu holen, wo noch kein Sportdirektor da ist, der eigentlich die Kaderplanung im Winter vollziehen sollte und solche Geschichten. Und ja, wie man das alles schon so halb vorhergesehen hat. Und jetzt sind wir da. Und das ist echt eine ganz, ganz brenzliche Situation, ob wir die Klasse halten oder nicht. Denn gucken wir jetzt nochmal auf die Tabelle. Das hat sich jetzt alles leider im Spieltag zum Schlechten verändert. Wir sind jetzt wieder richtig unten mit drinne. Ich würde sagen, Magdeburg ist alles noch im Abstiegskampf. Magdeburg 31 Punkte, Wien 31 Punkte. Beide besseres Tordifferenz als wir. Dann sind wir bei 30 Punkten auf Platz 14. Lautern hat mittlerweile 29 Punkte, ein Punkt weniger als wir auf dem 15. Dann Rostock auf dem 16. mit 28 Punkten. Lautern übrigens auch bessere Tordifferenz als wir. Braunschweig mit 27 Punkten auf dem 17. und Osnabrück ist abgestiegen mit 18 Punkten, würde ich mal so sagen. Braunschweig mit einem Dreier und die können an uns vorbeiziehen. Wenn wir mal wieder verlieren, brauchen die ein Tor oder zwei Tore müssen die dann schießen, mehr als der Gegner. Dann sind die an uns vorbei. Das heißt, im Worst-Worst-Case-Szenario, ich gucke mal auf den nächsten Spieltag. Wir spielen gegen Karlsruhe, spielen die gegeneinander? Nein, Braunschweig gegen Elversberg, können an uns vorbeiziehen.
Rostock gegen
Rostock
Kiel.
gegen Kiel kann an uns vorbeiziehen und Lautern spielt gegen Düsseldorf. Im Worst-Case-Szenario sind wir im nächsten Spieltag auf dem 17. Tabellenplatz, wenn alles gegen uns läuft. Und dass das sich so zuzieht, nach dem Sieg gegen Pauli und der zwischenzeitlichen Run in Führung gegen Paderborn, ne? Oder?
Gegen Paderborn waren wir. Ich weiß gar nicht mehr.
Ich mein ja, ne? Waren wir auch
Müsste. Ja, genau.
zwischenzeitlich
1-0 geführt.
2-0.
Ja.
Ne,
Zur Halbzeit
2-0
auf jeden
sogar.
Fall. Zur
2-0.
Halbzeit auf jeden Fall. Genau, dann
Genau.
erstmal. Ja, genau. Ja, so war's.
2-0 waren wir vorne und dann haben wir das am
Ja.
Ende noch 3-2 und dann am Ende 3-3 wegen Keke-Top, ne? Genau. Also nach den vermeintlichen 6 Punkten, was am Ende nur 4 Punkte gewesen sind gegen zwei Mannschaften von oben, sah es ja auf einmal wieder ganz gut aus und jetzt bist du wieder so mittendrin.
Und du musst
Das
dir
wird
auch
schon
wirklich
sehr,
mal
sehr.
vorstellen, dass du ohne diesen Überraschungssieg gegen Pauli, wenn du da verloren hättest, wärst du jetzt schon Platz 17.
Ja, total. Und ich meine, eine Spieleraussprache gab es schon so. Diesen Strohhalm kannst du nicht mehr ziehen.
Musst du sonst jedes
So
Spiel machen,
und
die Spielaussprache, also.
ja, und die Mannschaften werden nicht leichter. Wir spielen jetzt gegen Karlsruhe, da kommen wir gleich zu. Die sind, glaube ich, Platz 3 in der Rückrundentabelle. Die haben irgendwie aus den letzten 8 Spielen 4 Spiele dabei mit mehr als 4 Toren. Kannst du dir das vorstellen?
Es ist komplett
Die
gestört.
sind. Die haben 3 Spiele in der Rückrunde mit 4 Toren gemacht und dann noch das 7-0 jetzt zuletzt. Das ist heavy. Da hast du Hannover, die noch oben mit dabei sind. Du hast jetzt 2 Spiele und wenn du beide verlierst zum Beispiel, dann bist du bestimmt auf einem Abstiegsplatz und dann hast du die Kacke komplett am Dampfen. Dann spielst du Nürnberg zu Hause, Elversberg auswärts. Da könnte man punkten, aber wenn du nach schlechten Verfassung bist, schlechten Stimmung, wird auch das schwierig. Dann hast du Düsseldorf, auswärts in Osnabrück und die ärgern auswärts häufig andere Mannschaften. Dann das Endspiel gegen Hansa Rostock und Greuther Fürth ist vielleicht auch noch am letzten Spieltag im Aufstiegskampf um Platz 3. So, bei aller Liebe, aber das klingt für mich nicht leicht. Und jetzt mit Karlsruhe als nächsten Gegner, und da kommen wir jetzt zu. Also, ich sehe da wieder ich glaube, da gehen wir unter, wirklich.
Ich kann es
Bei
mir auch sehr
dieser.
gut vorstellen, also wenn du nur mal darauf guckst, dass Karlsruhe aus den letzten 4 Spielen, wenn du das Kiel-Spiel ausklammern würdest, also die haben 7-0 gegen Magdeburg gewonnen, 1-0 gegen Kiel verloren, kann passieren, Kiel ist grandios diese Saison,
Oben.
4-0 gegen Fürth gewonnen, 4-0 gegen Fürth und dann nochmal 4-0
Ja,
gegen
das.
Lautern. Boah, also da graut es mir auch wirklich davor, dass wir da eine ordentliche Klatsche kassieren werden. Eigentlich ist ja ein 4-0 schon eine extreme Klatsche, aber wenn die schon 4 Dinger kassieren, also bei uns kann das zweistellig gefühlt werden. So. Also bei der Defensive, die wir diese Saison haben, wir sind die schlechteste Defensive der Liga. Das sagt sehr viel
Ja.
aus.
Ja, guck dir mal das an. Also, HSV haben die 4 Tore gemacht, ne? Seit der Rückrunde, seit Januar. Die haben 2 in Osnabrück gemacht, 4 in Hamburg, 2 in Wien. Dann haben die gegen Braunschweig 2-0 verloren, 2 gegen Düsseldorf, 4 gegen Lautern, 4 gegen Fürth, dann die Niederlage gegen Kiel 1-0 und 7 Tore gemacht gegen Magdeburg. Also die machen, die haben ja kaum Spiele dabei. Also die haben die 2 Niederlagen zu 0, jedes Spiel mindestens 2 Tore, die meisten davon 4 oder mehr. So, und jetzt kommt die schlechteste Abwehr der Liga, so, wo die
Ja.
gerade mit einem 7-0 von gegen Magdeburg gekommen sind, so. Und aus den
Das.
letzten 4 Spielen, wie du gesagt hast, dreimal 4 Tore oder mehr. Das wird echt eine Kiste werden. Wenn wir da anfangen, das erste Gegentor zu kriegen, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dann kannst du da auch richtig unter die Rede kommen. Und dann nach einem 5-2 gegen Hertha mit einer Klatsche gegen Karlsruhe, boah, da wird's dann richtig heavy.
Dann brennt alles. Also wirklich, wenn wir gegen Karlsruhe nochmal 5 Dinger kassieren oder auch, lass es vielleicht schon sogar 4 Dinger sein, wenn wir 4-0 baden gehen zum Beispiel,
Ja.
dann brennt auch alles auf Schalke. Wenn es ein 4-2, 4-3 ist, vielleicht noch nicht komplett, aber bei einem 4-0, bei einem 5-1, eieiei, dann will ich wirklich nicht da dabei sein, wenn es da wieder losgeht. Das ist wirklich, da geht's komplett los. Und ich glaube, wenn wir das nächste Spiel nochmal eine Klatsche kassieren, dann könnte es das auch gewesen sein für Gerrards. Das würde jetzt wahrscheinlich so sein letzter Strohhalm sein, da wenigstens nochmal einen halbwegs überzeugenden Auftritt zu zeigen, vor allem weil das nochmal ein Heimspiel ist, kann er sich das auch nicht erlauben, dass da jetzt auch es nicht mehr läuft. Also da muss irgendwie eine Reaktion jetzt gezeigt werden, weil das war wirklich gar nichts gegen Hertha.
Das ist auch die einzige Hoffnung, dass das ein
Ja.
Heimspiel ist.
Wenn es ein Auswärtsspiel wäre, dann würden wir da
Hör ich
wirklich
gerade
8-0 baden
nicht.
gehen. Und dementsprechend, ich habe wirklich große, die ganz, ganz große Befürchtung, dass es eben dazu kommt, dass wir jetzt wirklich gegen Karlsruhe gar keine Chance haben, also wirklich gar kein Land sehen, obwohl wir eben ein Heimspiel haben. Und wenn es dazu kommen sollte und die Heimserie jetzt auch noch reißt, sehe ich sehr viel schwarz. Also sowohl für Gerards als auch für uns selbst, weil wenn selbst das Einzige, was uns in den letzten Spielen noch so ein bisschen hochgehalten hat, die Heimstärke ist, die 60.000 im Stadion, die die Jungs nochmal anpeitschen, dann kann das auch schnell mal so sein, dass wir dann in den nächsten Heimspielen das eben auch erleben werden, dass dann die Fans vielleicht auch gar nicht mehr da sind, auch gar nicht mehr so doll supporten, also im Stadion sind, aber halt in den ersten Minuten nicht supporten, sich das erstmal angucken. Und das ist dann nochmal mehr Druck für die Spieler, dass sie da dann eben erstmal zeigen müssen, Leute, unterstützt uns, wir wollen das irgendwie gewinnen. Ich hoffe einfach sehr doll, dass wir zumindest einen halbwegs überzeugenden Auftritt sehen werden. Wenn es kein Sieg ist, dann vielleicht wenigstens irgendwie ein 2-2 zu erkämpfen oder so, weil mit der Defensive werden wir auf jeden Fall Gegentore kassieren. Aber wenigstens mit vollem Willen da sein. Jeder muss in die Zweikämpfe gehen. Wir müssen zeigen, dass wir die Spiele gewinnen wollen, weil sonst wird es ganz düster für uns im Abstiegskampf. Es kann halt wirklich, wie du gerade beschrieben hast, Platz 17 schon werden.
Ich habe die Hälfte von dem nicht gehört, das Ende jetzt
Ich
wieder.
habe es extra
Aber
für
ich
dich ein
sag.
bisschen gestreckt am Anfang. Ich hab da eigentlich auch nur gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es sehr doll nach hinten losgeht, sowohl für uns als auch für Gerards.
Okay. Ja, aber ich sag mal, kann ich so blind unterschreiben. Sag ich jetzt einfach mal, ja, wird eine schwierige Kiste. Also meine einzige Hoffnung ist, wie gesagt, dieses Heimspiel, da haben wir gut ausgesehen. Vielleicht ein Terodde, der jetzt nochmal irgendwie in Form kommt, der dann da vielleicht einen Lauf kriegt und dann Mit dem Seguin, der zurückkommt, hoffentlich in Zopi, hast du dann da die zwei Spieler, die zuletzt Stabilität gebracht haben, wieder drinne. Und ja, vielleicht holen wir dann da einen Punkt oder einen Sieg. Kommen wir zum Tipp und zur Aufstellung. Genau. Also ich bin jetzt einfach mal positiv. Auch wenn ich eben gesagt habe, dass wir eine Klatsche kriegen, habe ich jetzt einfach mal die Schalke-Brille auf und sage, der Terodde trifft nochmal und mit dem Sopi und Seguin halten wir hinten dicht vom eigenen Publikum und gewinnen da, ich sage sogar 2-0. Einen kriegen wir rein gegen die Offensive. 2-1. Ja, 2-0, weil Karlsruhe hat ja zuletzt immer die Niederlagen auch zu 0 gespielt. Und dann trifft neben dem Terodde Karaman, der trifft ja immer.
Oh, ich finde es wirklich ganz schwer. Also ich muss mir da meine Positivität schon irgendwie ein bisschen ja, ausdenken, fast schon. Ich kann nicht so weit gehen und sagen, dass wir kein Gegentor kassieren, auf keinen Fall. Kann ich mir am besten nicht vorstellen. Ich würde rein sachlich, würde ich wahrscheinlich 2-2, 2-3 vielleicht für Karlsruhe tippen. Aber das Schalke-Herz muss trotzdem noch dran glauben. Deswegen sage ich, wir gewinnen mit einem 2-1 irgendwie. Und bringen das nochmal über die Linie, damit wir eben nicht komplett unten reinrutschen. Vielleicht sogar mit ganz viel Glück, wenn Wiesbaden oder Magdeburg verlieren, nochmal einen Platz gut machen und da nochmal die Mannschaft ein bisschen mehr mit reinziehen. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns, ein Do-or-Die-Spiel. Und ich hoffe, dass das irgendwie über die Ziellinie gebracht wird, dass wir da irgendwie nochmal Punkte für uns mitnehmen können.
Okay, dann kommen wir zur Aufstellung. Ich würde genauso ausstellen wie gegen Hertha. Ich würde aber anstelle von Matriciani Sopi reinbringen. Ich würde anstatt Lazza wieder Seguin reinbringen. Ich würde auch anstatt Lasme den Top reinbringen. Und je nachdem, wie weit Ouédraogo ist, könnte ich den für Kabadei oder Ovejan, ich glaube aber eher Kabadei reinbringen.
Also ich gehe auf jeden Fall bei Seguin und bei Sopi natürlich mit, das ist ganz klar. Also die beiden müssen spielen, wenn da einer von beiden nicht spielen kann. Sieht sowieso schon ziemlich schwarz aus, dann wüsste ich auch nicht, wie ich das genau regeln würde. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass beide da sind. Dann würde ich auf jeden Fall mit Seguin und Sopi spielen. Für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, ich würde Rexler spielen lassen. Ich finde, in dem Spiel wirst du ihn auch
Stimmt,
wieder
ja,
brauchen.
Orange. Ja.
Aoyan und Kabadayi haben mir beide nicht gefallen. Kabadayi nochmal ein bisschen besser, deswegen würde ich Aoyan auf jeden Fall rausnehmen und Drexler spielen lassen. Der spielt auch generell eigentlich sehr, sehr gerne dann auch viel über links in den letzten Spielen und auch in der letzten Saison schon mal vermehrt. Deswegen würde ich ihn da als linken Achter dann spielen lassen. Ouédraogo würde ich, wenn er fit genug ist, auf der 10 spielen lassen und Karaman nach vorne für Lassme reinpacken. Wenn er noch nicht fit genug ist, würde ich Top für Lassme reinpacken und Karaman auf der 10 lassen. Ja, so wäre meine Aufstellung.
Okay, dann schreibt ihr mal eure Aufstellungen in die Kommentare rein. Wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen über Bewertungen. Auf YouTube einen Daumen hoch, auf Spotify oder Podcast Player. Ich glaube, das sind Sterne, ne, die man da bewerten kann.
Bei Spotify sind es
Und
Sterne,
ein Abo gerne reinlassen. Und ja, dann sehen wir uns nochmal nächste Woche irgendwann wieder. Und ja, wünschen euch bis dahin eine gute Länderspielpause. Bin auch mal gespannt, was Deutschland so macht. Wir können ja mal in der nächsten Ausgabe ein bisschen über Deutschland sprechen, falls jetzt nicht Ben Manga irgendwie vorgestellt wird und keine Ahnung. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der Nagelsmann vor der Europameisterschaft, vor den letzten Spielen da zaubert mit dem Kader, den er da hat. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Glück auf.